So, die Kinder dürfen jetzt noch ins Kinder... Ah, die sind schon weg, ha? Nicht, egal. Trotzdem. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe euch zum Beginn ein paar Fragen. Und ihr dürft, sobald ihr wisst, um welches Buch es sich handelt, reinrufen. Die, die es jetzt schon aus irgendwelchen Gründen wissen, die sagen, dürfen nichts sagen. Aber genau. Und zwar, wir diese Woche und nächste Woche haben wir es von einem Buch, von dem man sagt, dass Martin Luther das jede Woche einmal komplett durchgelesen hat. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, ne, das ruft da rein. Es ist ein Buch, das wurde nicht am Stück geschrieben, sondern so ein Zeitraum von einem halben Jahrtausend oder so, also viel, eine lange Zeit. Dieses Buch ist mehr so eine Sammlung, auch nicht schlecht, aber nein. Es ist mehr so eine Sammlung, auch nicht Sprüche, von Einzeltexten. Die Hälfte von diesem Buch geht auf eine Person zurück. Ah, wer war das? Richtig gut, Becky, stark. Genau. Okay, ja, genau, die Psalmen. Diese Woche, nächste Woche haben wir so eine kleine Predigtreihe über die Psalmen. Zumindest über zwei Psalmen, die so ein bisschen stellvertretend stehen für so eine ganze Gruppe an Psalmen. Genau, also wir hatten es gerade schon, Psalmen, über die Hälfte geht auf David zurück, aber ganz viele auch auf irgendwie so Sängergruppen, die am Tempel Musik gemacht haben. Manche Psalmen hat man keine Ahnung, weiß man nicht, woher sie kommen. Eigentlich im Grunde wie so ein Liederbuch, wie so, wenn man heute hier das Grüne oder das Feiert Jesus 4 hat. So ähnlich könnte man es vielleicht auch vergleichen, weil tatsächlich bei den Psalmen ist es auch so, über Jahrhunderte sind die Bücher, die Lieder halt, haben es überdauert, die halt auch wichtig und die richtig gut waren. Also die Besten, die haben es quasi überdauert und die Bibel geschafft, alle anderen nicht. Psalmen, ein richtig gutes Buch, ein richtig schönes Buch, aber ich werde noch nicht spoilern, um was für eine Art von Psalm es heute geht. Ich lese einfach mal zwei, drei Ausschnitte vor. Es kommt noch. Der erste Ausschnitt ist aus Psalm 140, ist richtig. Ich lese vor. Psalmen. Die Häupter derer, die mich umringen, das Unheil, von dem ihre Lippen reden, komme über sie selbst. Feuersglut falle auf sie. Ins Feuer stürze er sie. Tiefe Abgründe, dass sie nicht mehr aufstehen. Der Verleumder wird nicht bestehen im Land. Den Gewalttätigen wird das Unglück verfolgen bis zu seinem Untergang. Andere Stelle, Psalm 94. Du Gott der Rache, o Herr, o du Gott der Rache, leuchte hervor. Erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen sie die Frevler, o Herr, wie lange sollen die Frevler frohlocken? Ha, sehr komisch. Was soll das in der Bibel? Würde Jesus nicht irgendwie was ganz anders sagen? Hier von wegen, wir sollen nicht rächen und so? Es kommt noch schlimmer. Jetzt kommt, glaube ich, der dunkelste Psalm, den wir in der ganzen Bibel haben. Psalm 137, ich lese vor. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt, sie zerschmettert am Felsgestein. Was? Das ist Gottes Wort. Sollen wir das irgendwie mitbeten, irgendwie sonntags? Unter anderem, um solche Texte soll es heute gehen. Ein Klage- und ein Rachepsalm. Über 100 Mal ist im Alten Testament von Rache die Rede. Und an keiner Stelle wird es irgendwie problematisiert. Ja, da rächt man sich halt gegenseitig. Mal wieder typisch Altes Testament. Eigentlich völlig überholt. Wissen wir, Rache ist falsch. Ist das irgendwie peinlich? Kein Wunder, ist mir auch schon begegnet, ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, Menschen, die sagen, hey, ihr habt selber keine Ahnung, was ihr da eigentlich lest. Schaut mal in eure eigene Bibel rein. Wisst ihr, was da eigentlich drin steht? Okay, also Psalmen, ein wunderschönes Buch. Ich will euch da mal so ein bisschen stehen lassen und herausfordern. Was denkt ihr? Dreht euch mal kurz zu eurem Nebensitzer, sagt freundlich Hallo und fragt ihn oder fragt euch, was sollen wir mit solchen Texten machen? Wie geht's euch damit? Jetzt habt ihr kurz eine Minute Zeit. Okay. Ich unterbreche euch mal da. Würde mich zwar echt interessieren, was ihr sagt. Genau. Vielleicht können wir am Ende ja nochmal drauf zurückkommen. Genau, also Klage, Rache, Psalme ist heute das Thema, aber wir werden eben nur einen Psalm anschauen und ich werde 7 Punkte aufgreifen, zu erklären, wie glaube ich, dass wir die Texte verstehen müssen und was können wir heute davon lernen. Jetzt ist es so, wir haben, bevor wir starten, der DK und der Johannes, die haben so ein Kästchen mit Stiften und einem Zettel. Und jeder, der will, darf heute sich so einen Zettel schnappen und mitschreiben. Da ist dieser Predigttext, also dieser Psalm, den wir nachher haben, der steht drauf. Und wie gesagt, auf der Rückseite kann man sich Notizen machen. Genau. Wollt ihr es einfach kurz hochheben und jeder, der will, schreibt kurz die Hand und dann dürft ihr euch einen nehmen. Also ich lade euch ein, schreibt mit. Es ist nämlich tatsächlich auch mehr, was heute kommt, von dem es lohnt sich, außer ihr sagt, ihr behaltet es so. Sonst könnt ihr es auch noch durchgeben, das ist mir echt egal. Okay. Warte noch kurz. Top. Also, ich mache einfach schon mal weiter, sonst geht es von meiner Zeit ab. Diese drei Verse, die wir gerade gelesen haben, aber auch die anderen, die beziehen sich immer auf eine bestimmte Situation und kommen aus einem bestimmten Ereignis, was da dahinter steht. Hierzu erzähle ich euch eine Geschichte, wie sich das damals ereignet hat. Wir gehen ins Jahr ungefähr 600 vor Christus. Ich habe leider nur eine englische Karte, aber so 600 vor Christus sah das damals so aus. Man kennt so ein bisschen, hier unten ist Jerusalem, Gaza, da ist so Israel. Man hat zwei Großmächte zu dieser Zeit, das ist das Babylonische Reich und Ägypten. Das sind so die zwei großen Weltmächte und die haben sich gegenseitig bekriegt. Israel, die war irgendwie so halt einfach dazwischen. Das war so ein Spielball von diesen zwei Kriegsmächten. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn Deutschland und Frankreich miteinander Krieg führen würden. Und dazwischen ist halt Luxemburg. So, es interessiert eigentlich keinen, die Truppen, die marschieren da drüber und erobern mal hier, also plündern hier meine Stadt. Und so war das damals auch. Israel war so genau in der Mitte und hatte eigentlich nichts zu melden. Aber ihnen ging es eigentlich richtig dreckig, weil ständig fremde Armeen durch Israel durchgezogen sind, immer mal wieder hier eine Stadt erobert haben, hier angegriffen haben. Und die Bevölkerung zum Teil auf brutalste Weise hingerichtet haben. Es gibt eine Zeit, das 587 vor Christus, das kann man irgendwie zurückrechnen, ich weiß nicht genau wie, aber man weiß, 587, da wurde die Stadt Jerusalem belagert. Für anderthalb Jahre wurde ausgehungert. Anderthalb Jahre sind die, also Babylonier sind gekommen und haben Jerusalem ausgehungert, bis es eben keinen Widerstand mehr gab. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Stadt ausgehungert wird. Wir hatten es letztens im Jugendbund sogar davon, das kann richtig heftig sein. Die Krise, das war der Höhepunkt der Krise für Israel und letztlich auch ihr Ende. Also da endet die Geschichte Israels, die Stadt Jerusalem wird erobert, danach gab es kein Israel mehr. Genau, die Stadt wurde geplündert, in Brand gesetzt, die Elite aus Jerusalem wurde deportiert nach Babylon, alle anderen oder die meisten anderen wurden alle hingerichtet. Es galt damals so dieser Grundsatz, im Krieg musst du deine Feinde so bestialisch wie möglich töten. Je brutaler, desto besser. Weil je brutaler, darin zeigt sich deine Stärke, deine Macht. Man liest es in der Bibel, dass der damalige König von Zedekia, also da hieß Zedekia, der musste mit ansehen, wie seine eigenen Söhne nacheinander vor ihm umgebracht wurden. Anschließend, das war das Letzte, was er hat sehen sollen, wurde ihm das Augenlicht genommen. Die Brutalität der damaligen Zeit, echt unvorstellbar, sprengt alle Maßen. Es war, also was weiß ich, von Verstümmelungen, da hat man die Eingeweide, Penis abgeschnitten, was weiß ich. Man kann sich es nicht vorstellen. Diese drei Verse, die wir gerade gelesen haben, beziehen sich genau auf dieses Ereignis, auf diese Eroberung. Ich lese mal Vers 8, zweiter Teil vor. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Also was der Psalmschreiber hier sagt, ist, genau das ist es, was die Babylonier ihnen angetan haben bei dieser Eroberung. Sie sind gekommen, haben ihre Kinder am Felsen zerschmettert. Das ist die Situation von dem, der den Psalm geschrieben hat. Das ist schon verrückt. Ich weiß nicht, ne, also wie gesagt, man kann sich sowieso nicht vorstellen, aber wie würdest du reagieren? Was würdest du beten in so einer Situation? Ich weiß nicht, ob ich den Gott Israels nicht schon längst verworfen hätte. Aber die den Psalm geschrieben haben, die halten wie verzweifelt an Gott fest und sagen, Herr, du, schaffe du Gerechtigkeit in unserer Not. Schaffe du Gerechtigkeit. Wir leben in einer Welt, wo es gar keine Gerechtigkeit gibt. Und wir kriegen sie nirgendwo, wenn nicht bei dir. Tu ihnen das an, was sie uns angetan haben. So viel der Hintergrund zum dunkelsten Psalm, den wir in der Bibel haben. Wunsch nach Rache. Jetzt kommen wir zum Psalm 140. Ich will eigentlich nicht so hin und her springen zwischen Psalmen, deshalb da bleiben wir jetzt bei dem Psalm. Und wir fangen bei der zweiten Hälfte an. Ich habe den aber auch hier vorne. Genau, wir machen die zweite Hälfte. Dieser Psalm, Vers 1, der stammt von David. David, das ist also nochmal eine ganz andere Zeit. Jetzt müssen wir wieder 400 Jahre noch früher zurück. Wieder eine andere Geschichte. Aber bei David ist eigentlich auch so, dass du einen Hintergrund hast, also David selber auch, der extrem viel durchgemacht hat. Ich weiß gar nicht, das ist man sich gar nicht so bewusst. David, na, man kennt so die klassischen Geschichten, David gegen Goliath, er war König. Aber was man so beiläufig liest, ja, also er ist 14 Jahre lang von Höhle zu Höhle geflohen, bevor er König, richtig König wurde. Auch als er König war, hat er zeitlebens viele Feinde gehabt. genau. David klagt Gott an, wünscht sich Rache. Und diesen Vers, den habe ich vorhin schon, vorgelesen, Vers 10. Die Häupter derer, die mich umringen, das Unheil, von dem ihre Lippen reden, komme über sie selbst und so weiter. Aber eigentlich, worum es David hier geht, kommt in den zwei Versen danach, ganz zum Schluss, 13 und 14. Ich lese mal vor. Ich weiß, dass der Herr die Sache des Elenden führen wird und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen. Die Aufrichtigen werden wohnen vor deinem Angesicht. Darum geht's David hier. Dass die Gerechten und Aufrichtigen deinen Namen preisen werden. Und jetzt kommt so ein bisschen das auch mit Entscheidende, und zwar das Rache. Damals hat eine größere Bedeutung als bei uns heute. Bei uns ist Rache halt ja, Vergeltung oder hier sich rächen, sich Genugtuung verschaffen. Damals aber, also im hebräischen Denken, war das auch einfach schlicht jemandem zum Recht verhelfen oder vergelten, wiederherstellen, etwas wiedergutmachen. So im hebräischen Denken. Also es meint deutlich mehr als nur Rache. David geht es um Gerechtigkeit. Jetzt habe ich, glaube ein paar Punkte zu der Frage, wie müssen wir das eigentlich verstehen, diese Psalmen. Und der erste Punkt ist, der Wunsch, dass Gott recht, ist ein Schrei nach Gerechtigkeit. Herr, greif ein. Mach's gerecht. Egal wie, mach's gerecht. Mach's wieder gut. Die Psalmbeter wenden sich an Gott, dass er ihnen hilft in ihrer Not. Und ich habe versucht, also man versucht sich da irgendwie reinzuversetzen, aber wir haben jetzt, also das Einzige, was mir gekommen ist, tatsächlich, am besten, glaube ich, versteht man die Tiefe dieser Verse, wenn man sich reinversetzt. Heute wären es die Palästinenser im Gazastreifen, in unheimlichem Leid. Und wie so einer so etwas betet. Aus so einer Situation heraus ist die Rache Ausdruck der Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der mir zu meinem Recht verhilft. Es ist Ausdruck der Sehnsucht, dass das Böse in dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Weil es einen Gott gibt, der Recht, der heimzahlt, deshalb gibt es Gerechtigkeit. Gäbe es diesen Gott nicht, gäbe es auch keine Gerechtigkeit. Okay, so viel mal vorweg. Das Zweite aber, was auch wichtig ist, um das ein bisschen zu verstehen, und das ist vielleicht für einige neu, für mich, ich habe das auch erst lange nicht gewusst, und zwar im Alten Testament hat man dieses Leben nach dem Tod gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und zwar, wenn man sich das mal so im inneren Auge durchgeht, die Schöpfungsgeschichte, 5 Bücher Mose und so weiter, da ist immer vom Hier und Jetzt die Rede, aber nie vom Leben nach dem Tod. Himmel und Hölle, davon ist noch gar nicht die Rede. Erst ganz am Schluss vom Alten Testament bei den Propheten taucht es erst mal auf, dass es ein vollwertiges Leben nach dem Tod gibt. Und es taucht immer wieder auf, bei Hiob zum Beispiel heißt es, Hiob sagt mal, einer, der stirbt, wird nicht wieder lebendig, sagt Hiob. Wer in diesem Leben stirbt, der war tot, so hat man das gedacht. Und wir glauben, dass Gott sich im Alten Testament so Schritt für Schritt offenbart hat, dass er sich den Menschen nach und nach gezeigt hat und vollkommen dann in Jesus Christus. Aber ganz am Anfang, wie gesagt, die wussten davon schlicht noch nichts. Das heißt, für die war klar, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, und das war für sie klar, aber dann muss das hier auf der Erde geschehen, zu Lebzeiten. Wenn Gott Gerechtigkeit schaffen will, dann muss das jetzt passieren. Und das eben durch Taten, indem er vergilt und rächt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Anders war Gerechtigkeit nicht denkbar im Alten Testament. Und damit wird es schon irgendwie deutlich, dass sich auch was verändert hat in der Bibel. Im Neuen Testament ist nämlich eine ganz andere Perspektive. Und da ist klar, Gott schafft Gerechtigkeit, aber eben anders und spätestens im Endgericht. So ist es auch für uns heute. Okay, ein drittes, was mir da aufgeleuchtet ist, und zwar Rachepsalme, das sind menschliche Gebete, die deutlich machen, man darf Gott alles sagen. Also wenn ich mir diesen dunklen Psalm von vorhin angucke, dann man darf Gott alles sagen. Das sind keine heiligen Gebete oder so. Sie schreien zu Gott raus, was sie empfinden, was sie erlebt haben, was sie nicht verstehen und völlig ungeschützt. Also es braucht keinen frommen Stempel auf meinen Gebeten. Gott versteht dich. Und noch ein weiteres, und da, ich glaube, wieder versuchen wir uns mal reinzuversetzen. Ich fand es tatsächlich also am hilfreichsten, wie ein Palästinenser am Gazastreifen, der diese Worte formuliert. Also jemand in unvorstellbarem Leid. Jetzt Vers 13 und Vers 14. Ich weiß, dass der Herr die Sache des Elenden führen wird, den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen. Die Aufrichtigen werden wohnen vor deinem Angesicht. Ich weiß, nicht ich hoffe, nicht ich meine, nein, ich weiß. Egal wie groß das Unrecht, das mir gerade widerfährt, ist eine Zuversicht, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint, auch wenn ich das nirgendwo gerade in meinem Leben sehe, ist es die feste Zuversicht, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Er hat das letzte Wort, der für meine Gerechtigkeit sorgt. Und das gilt für heute auch. Wer sorgt für Gerechtigkeit in all den Krisen, die wir heute auf der Welt haben, in unserem Leben? Die Welt steht ohnmächtig vor der Ungerechtigkeit, die passiert. Wir können nichts machen. Ja, die UN versucht es, was weiß ich, andere Länder versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen, aber eigentlich sind wir ohnmächtig. Nur weil es einen Gott gibt, haben wir die Zuversicht, dass er eines Tages Geschichte anhalten wird, eingreifen wird, klarstellen wird, dass es ein Gut und Falsch gibt, ein richtig, also ein Recht und ein Unrecht. Was auch immer für ein Unrecht passiert, entweder auf der Welt oder auch bei dir, Gott schafft Gerechtigkeit, spätestens im Endgericht. Was heißt das? Und auch das war für mich ein spannender Gedanke. Auch alles ungerechte Leiden, auch alles ungerechte Leiden, was ich erlebe, das du vielleicht erlebst, das wird wieder gut gemacht werden, wird entlohnt werden. Und es gilt vor allem dann, weil wir wissen, dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern gerade erst der Anfang. Dann geht es erst richtig los. Wir werden entlohnt für alles ungerechte Leiden. Zum einen durch Jesu Tod am Kreuz, durch das ewige Leben, durch sein Gericht. Und das darf unsere Zuversicht sein. Okay. Puh, wir kommen ein bisschen rum. Es sind tiefe Punkte. Ich hoffe, dass ihr trotzdem dabei seid. Ein nächster Punkt. Und zwar, was auch wichtig ist bei Rache. Und zwar wichtig ist, David und wer auch immer das immer ausspricht, macht es nicht selber, sondern sie legen ihren eigenen Wunsch und die eigene Sehnsucht in Gottes Hand. Also, wir haben es gelesen. Ich weiß, dass der Herr die Sache führen wird. Ich weiß, dass er die Sache führt. Er wird für meine Gerechtigkeit sorgen. Ich räche mich nicht, sondern Gott wird es machen. Er ist der Richter. Er wird sich um mein Recht kümmern. Deshalb rächen wir auch nicht. Ich habe es bewusst mal allgemein formuliert. Die eigenen Wünsche, in Klammern nach Rache, die eigenen Sehnsüchte werden in Gottes Hand gelegt und können wir bei ihm loslassen. Was auch immer unsere Sehnsüchte sind, die uns den Frieden rauben, ich kann es in Gottes Hand legen, weil er mich kennt, weil er dich sieht, weil er für dich ist, er für dich kämpft. Okay, jetzt kommen wir weiter zum ersten Teil des Psalms. Jetzt kommen wir weg von der Rache. Wenn es dazu noch offene Fragen gibt, kommt dann nachher auf mich zu. Genau, und im ersten Teil geht es um die Klage. Ich lese die ersten 6 Verse vor. Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Bewahre mich vor dem Gewalttätigen. Denn sie haben Böses im Herzen und schüren täglich Streit. Sie spitzen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Bewahre mich, Herr, vor den Händen des Gottlosen. Behüte mich vor dem Gewalttätigen, der mich zu Fall bringt. Die Hochmütigen legen mir heimlich Fallstricke und Schlingen. Sie haben ein Netz ausgespannt neben dem Weg. Sie haben mir Fallen gestellt. Kurze Beispielgeschichte, die ich erlebt habe vor so 3 Jahren oder so. Wir haben einen Familienausflug gemacht, waren wandern. Und mein Vater ist gestürzt. Eigentlich ziemlich heftig. Das war so irgendwie so ein Geröllfeld. Und Sela, ja, das kann ich kurz auch sagen. Sela, das Spannende ist, dass man manche Wörter gibt im Hebräischen, die man heute nicht mehr so genau weiß, was es bedeutet, weil die Bedeutung verloren gegangen ist. Selbst Juden heute wissen nicht so genau, was es bedeutet, aber man vermutet, dass es immer so ein Text ab, also ein Text ab, abschließt und quasi so ein musikalisches Zeichen ist. Also wie jetzt, wenn wir jetzt ein Lied haben, da hat es manchmal so Hinweise für Musiker und so. Und man vermutet, dass es sowas ist. Aber man weiß es nicht so genau. Deshalb ist es nie übersetzt. Genau. Okay. Komm nochmal zurück zu meiner Geschichte. Also mein Vater hat sich verletzt und so, genau, und hat es hingehauen. Und wie mein Vater so ist, der ist halt so, ja, ne, nicht so schlimm, passt, alles gut. Man hat ihm schon irgendwie gemerkt, er verkneift sich's, aber passt. Und wir sind weitergewandert und noch den ganzen Tag. Und abends wieder, ne, man hat es gesehen, dass es ihm wehgetan hat. Und er war so, nee, alles gut, passt, ne, Ibuprofen und so, und dann passt es schon. Dabei wäre es geblieben, glaube ich, wenn nicht, wie so oft, die Frau gekommen wäre, meine Mutter, und ihn ins Krankenhaus geschickt hat. Und es rauskam, glatter Knochenbruch. Ja, irgendwie eine Rippe gebrochen. Aber die Regel war, ja, wir klagen nicht. Gell? Wir klagen nicht. Vor allem nicht wir Männer. Aber David klagt. David klagt. Nicht, weil er irgendwie schwach war, sondern im Gegenteil. Wenn wir uns fragen, wie die Menschen damals zu der Zeit mit dem ganzen Leid der Welt umgegangen sind, dann ist die Antwort genau das, die haben geklagt. Klagen heißt nicht nörgeln, nicht jammern, ist ein Unterschied, dazu kommen wir gleich. Aber ich weiß nicht, warum Klagen eigentlich so verpönt ist bei uns. Weil, David, der Mann nach Gott im Herzen, hatte kein Problem damit, sich öffentlich auf den Tempel hinzustellen und diese Verse zu klagen, rauszurufen. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, warum haben wir so ein Problem damit? Er ruft aus, errette mich, bewahre mich. Und nochmal, bewahre mich, behüte mich. Was ist der Unterschied? Also, oder was bedeutet das Klagen? Und warum sollten, glaube ich, dass es wichtig ist? Warum sollten wir das lernen? Es richtet sich vielleicht mehr an die Männer, aber vielleicht, ne, weiß nicht, vielleicht auch an alle. Genau, aus Zeitgründen nur 3 Punkte. Auch da lässt sich, glaube ich, richtig viel dazu sagen. Das erste ist, ich glaube, wer bei Gott klagt, was David hier macht, der richtet den Blick auf Gott. Erstmal weg von sich. Richtet den Blick weg von sich. Der versinkt nicht im Selbstmitleid. Und er wendet sich an den, der die Verantwortung trägt. Gott könnte helfen, also hat er auch die letzte Verantwortung. Und wir nageln ihn drauf fest. Du hast gesagt, du trägst mich durch. Hilf mir, mach du's, ich kann's nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wer bei Gott klagt, der richtet den Blick auf den, der auch wirklich helfen kann. Der wirklich was tun kann. Der wirft alle Trauer, den Zorn auf Gott. Man verdrängt das Leid nicht, sondern man konfrontiert es. Und Drittes, wer bei Gott klagt, der muss die Situation nicht allein durchstehen. Wer nicht gelernt hat zu klagen, der trägt seine Last letztlich selbst. Ich bin oft so einer, ich bin ein super Einzelkämpfer, aber es ist eigentlich nichts, worauf ich stolz sein kann. Wer bei Gott klagt, der hält letztlich an ihm fest. Der weiß, Gott lässt ihn nicht untergehen, ob ich es gerade sehen kann oder nicht. Und das ist, was David hier auch macht. David sieht es nicht in der Situation, dass sich bei ihm gerade was ändert. Aber er sagt, Gott wird, jetzt habe ich nicht mehr die Formulierung im Kopf, aber er wird für Gerechtigkeit sorgen. Ein zweiter Gedanke dazu. Dazu wieder eine persönliche Geschichte von mir. Einer der Tiefpunkte meines Lebens. Nach der Schule habe ich ein Auslandsjahr verbracht, war ein Jahr in Kanada. Und ne, fremdes Land, fremde Sprache, meine Freunde waren nicht dort, ich kannte eigentlich niemanden, beziehungsweise war einer da, den ich kannte, aber mit dem konnte ich es halt echt nicht gut. Ich habe mich oft mit dem verstritten. und gefühlt alles, worauf ich so bauen konnte, sei es auch die Anerkennung der Leute, das hatte ich dort nicht. Und ich weiß, ich saß da und eines Abends habe geweint, gefühlt mit leeren Händen. Mitten im Nirgendwo saß ich da mit leeren Händen. Und in dem Moment habe ich erkannt, auch wenn alles drumherum gerade wegbricht, ich habe Jesus. Und ich habe nur Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, aber für mich war das so, obwohl sich ja nichts verändert hat, aber in dem Moment konnte ich Gott preisen. Ich habe Freude und Frieden gehabt. Ich habe dich, Jesus. Ich habe nur dich, Jesus. Und ich weiß, ich habe mir das damals in das Heft geschrieben, nur Jesus zu haben, ist das Beste, was ich haben kann. Ich führe das noch ein bisschen aus. Ich habe das nur erkannt, weil meine Sicherheiten, auf die ich immer gebaut habe, auf die ich mich irgendwie verlassen konnte, in der Zeit zerbrochen sind. Und ich glaube, zur Verbindung zu uns heute, ich glaube auch, dass wir heute wieder in einer Zeit leben, wo manche vermeintliche Sicherheiten, auf die wir bauen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, zerbrechen. Ich denke da zum Beispiel an die Kriege in der Welt. Ist klar, die gibt es schon immer, aber ist schon auch irgendwie in den letzten 2-3 Jahren in meiner Wahrnehmung zugenommen. Ich weiß jetzt, vor 2 Wochen kam das in den Nachrichten zum Beispiel, dass Frankreich offiziell erwägt hat, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Und für mich war das so, wow, krass. Frankreich ist nebendran. Also es ist nicht, auf einmal nicht mehr so weit weg. Und es hat was mit mir gemacht. So meine Sicherheit, ja, bei uns passiert es nicht. Hat angefangen, Risse zu kriegen. Andere Sicherheit, wenn wir uns Sorgen machen um Wirtschaft, Inflation. Ich habe früher nie gedacht, dass ich mir da irgendwie, habe ich mir nie Sorgen gemacht, ja, das wird schon gut werden, ne? Wir leben in Deutschland. Aber auch hier wieder, vermeintliche Sicherheiten, auf die ich baue, zerbrechen. Und ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, dass es gut ist, wenn unsere vermeintlichen Sicherheiten zerbrechen, weil es mir wieder bewusst macht, hey, wer oder was ist denn eigentlich meine Sicherheit? Was ist denn eigentlich meine Sicherheit, die durchträgt? Auf wen baue ich? Ist es ja irgendwie die Gewissheit, dass wir ja eh immer Frieden haben? Oder ist es mein sicherer Beruf? Ist es mein Besitz? Mein Wohlstand? Und ich glaube, dass Gott uns bewusst von Zeit zu Zeit Sicherheiten nimmt, um uns das deutlich zu machen. Wer oder was ist eigentlich meine Sicherheit? Damit komme ich zu den letzten beiden Versen. Das ist der Mittelpunkt von diesem ganzen Psalm im Zentrum. Von seiner Rache, Wunsch nach Rache und der Klage steht dieses Bekenntnis. David sagt zum Herrn, du bist mein Gott. Herr, höre auf die Stimme meines Flehens. O Herr, mein Herr, du bist meine mächtige Rettung. Du schützt mein Haupt am Tag der Schlacht. David macht klar, im Zentrum von all dem, was er durchmacht, er ist meine Sicherheit, er ist meine Hilfe, meine feste Burg, komme, was wolle. Stellen wir uns mal vor, ja, was weiß ich, die Wirtschaft geht runter. Was ist meine Sicherheit? Was auch immer kommt. Was hält mich wirklich fest? Auch wenn alles um mich herum zerbricht. Und ich glaube, dass Gott schon immer unsere Sicherheit war. Schon immer. Und er es auch dann sein wird. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Oder ich, ja. Ich habe gemerkt, also eben, wie gesagt, mit mir hat es schon auch was gemacht, dass ich gemerkt habe, dass das ja, mich aufwühlt, auch das, was in der Welt los ist. Und ich glaube, dass genau das, wenn von unserem Sicherheitsgefühl was wegbröselt in unsicheren Zeiten, dann ist es ein Stück weit der Sand, auf den ich gebaut habe, in dem Bild gesprochen. Wenn was von meinem Sicherheitsgefühl wegbröselt, wegen solchen Dingen, dann merke ich, dass es der Sand, auf den ich gebaut habe. Und dieser Sand darf wegbröseln, der hält nicht. Das ist eine vermeintliche Sicherheit. Das ist ein herausforderndes Thema. Ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass es auch für mich nicht nur eine Theorie ist, die ich da predige. Zwei Gedanken dazu. Ich komme schon langsam zum Schluss, die ich euch mitgeben will. Zum einen, erste Frage, wie verändert es deinen Blick in die Zukunft, wenn du weißt, dass Gott schon immer deine Sicherheit war und sein wird? Wie verändert es deinen Blick in die Zukunft? Hinblick auf all auch den Unsicherheiten, die wir heute haben. Er war schon immer unsere Sicherheit, immer unser Fundament, auf dem wir stehen. Zweitens, auf welche vermeintlichen Sicherheiten baust du? Darf Gott sie dir nehmen? Okay, jetzt sind wir auf 4 rumgekommen. Ich gehe nochmal ganz kurz drüber, was wir jetzt alles hatten. Das war die Folie von vorhin. Rache. Da hatten wir es davon, dass es darum geht, um Gerechtigkeit. Rache oder der Wunsch, dass Gott rächt, ist ein Schrei nach Gerechtigkeit. Der zweite Punkt, den wir hatten, war die Klage. Wer bei Gott klagt, der richtet den Blick auf Gott. Auf den, der meine Sicherheit ist. Und zum Schluss die Frage, wie verändert es meinen Blick in die Zukunft, wenn ich das weiß, dass er meine Sicherheit ist. Nehmt es mit, geht darüber ins Gebet und das werde ich jetzt auch tun, ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort, auch für diese Psalmen, auch manche, die echt auch herausfordernd sind oder vielleicht im ersten Blick gar nicht verstehen. Ich danke, Herr, dass du da bist, dass du unser Fels bist, auf dem wir stehen dürfen, in allem Sturm, der auch vielleicht auch um uns herum tobt, Herr. Ich danke dir, dass du für uns bist, für uns kämpfst, für unsere Gerechtigkeit kämpfst, dass du eines Tages Gerechtigkeit schaffen wirst. Herr, ich bitte dich, schenk du uns diese Zuversicht. Das Vertrauen in dich, dass du alles in der Hand hast, dass du führst, dass dir nichts entgeht. Herr, du siehst auch, auch auf was für Sicherheiten wir bauen. Dass es manchmal vermeintliche Sicherheiten sind, an denen wir uns festklammern. Und ich, hilf uns dabei, auf dich zu bauen, was auch immer kommen mag. Amen. Wir machen es jetzt so, wir singen ein Lied. Ja, genau.